Stimpfel fragt nach. Der Podcast für Projektmanager und alle, die es noch werden wollen. Von und mit Franz Stimpfel.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten echten Episode des Podcasts. In der heutigen Folge ist mein Interviewgast Helmut Pöllinger, ein echtes Multitalent in der Geschäftswelt. Er hat begonnen als normaler Angestellter, war dann Abteilungsleiter, Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, Unternehmer und ist jetzt in einer anderen Rolle tätig, als er beim Interview selber war. Er war ja damals bei Brainloop tätig und heute ist er bei Diligence, der Mutter von Brainloop, in New York in einer globaleren Rolle tätig. Ja, aber er wird euch selbst noch alles erzählen und ich möchte euch nicht auf die Folter spannen. Das Interview ist jetzt schon 1-2 Jahre her, aber die Inhalte sind trotzdem noch sehr aktuell. Und ja, viel Spaß bei der ersten echten Episode des Podcasts. Herzlich willkommen, lieber Helmut. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dir mit mir dieses Interview anzutun, sage ich mal. Und ich würde dich bitten, gleich am Anfang etwas kurz über deine Person zu sagen, dass die Leute, die dich noch nicht kennen, den Helmut Pöllinger noch nicht kennen, wissen, wer mir gegenüber sitzt.
Sehr gern, Franz. Es ist mir eine große Freude. Vielen Dank für die Anfrage zum Interview. Ob ich was Sinnvolles beitragen kann, werden wir gleich sehen.
Ganz sicher.
Was habe ich denn gemacht bis jetzt? Ich bin ungefähr seit 25 Jahren eigentlich im Arbeitsleben. Habe begonnen, nach dem Studium im österreichischen Parlament zu arbeiten, als parlamentarischer Mitarbeiter, Fachbereich Finanzen, Budget. Habe das sehr spannend gefunden, Gesetzwerdungsprozess mitzuverfolgen. Über 4 Jahre habe ich das gemacht und habe dann aber für mich beschlossen, ich bin eher ein Mann der Wirtschaft und nicht der Politik. Und bin dann also in die Wirtschaft gegangen, bin zu einem Softwareunternehmen gegangen, habe dort alle möglichen Stationen durchlaufen, vom Projektmanagement über das Produktmanagement, über Vertrieb letztlich am Ende des Tages. Bin dann wieder zu anderen Softwareunternehmen bis hin nach Deutschland, zur IBM, später dann in den Vorstand einer Softwarefirma in Karlsruhe, wo ich 3 Jahre war, um letztlich dann 2008 zurückzukommen nach Österreich und hier eine eigene Firma zu gründen, die sich ausschließlich mit dem Vertrieb von SaaS-Lösungen, also Software-as-a-Service-Lösungen befasst. Und die habe ich dann wiederum verkauft an die Firma Brainloop, für die ich heute noch tätig bin. Und wir machen hochsicheres Dokumentenmanagement.
Gut, dann springen wir gleich ins kalte Wasser. Projektmanagement. Was ist für dich Projektmanagement?
Wahrscheinlich das schwierigste und am meisten missverstandene Thema überhaupt. Möglicherweise komme ich auch nicht so hundertprozentig auf die Idealdefinition, aber heutzutage, glaube ich, wird ganz viel sinnvollerweise in Projekten gemanagt. Sehr viele Aufgaben, die man auch kontinuierlich zu bewältigen hat, bricht man in Projekte herunter, weil sie leichter überschaubar sind, planbar sind, überwachbar sind. Und mein ganzes Leben ist eigentlich von Projekten geprägt, selbst im privaten Bereich. Wenn ich mich künstlerisch betätige, dann sind es für mich tatsächlich, so nenne ich es, Kunstprojekte, die dann sozusagen die einen Anfang und ein Ende haben.
Wunderbar. Anfang und Ende, ganz wichtig bei der Projektdefinition. Das heißt, du sagst, dass auch Alltagsroutinetätigkeiten in kleinen Brocken heruntergebrochen werden, egal ob man es jetzt Projekt nennt oder nicht Projekt nennt, und diese dann leichter, überschaubarer und gezielter darauf losarbeiten zu können. Das ist so ein Kernpunkt. Eigentlich dem Projektmanagement, egal ob es jetzt agil ist oder klassisches Wasserfall, von der Idee her sehr, sehr nahe. Wie sieht bei euch bei der Firma Brainloop der Projektalltag aus?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welcher Abteilung man arbeitet, also in welchem Department. Ich bin ja Geschäftsführer der Brainloop Österreich und Osteuropa. Wir sind also sehr stark vertrieblich und implementierungsseitig. Also meine Departments sind also Vertrieb, Marketing und Professional Services. Wir haben hier zum Beispiel Projekte, ganz klar, wenn wir Kunden gewinnen, wo wir unsere Lösung also implementieren, das Projekt durchführen und den Kunden live schalten, Das ist für uns ein Projekt, das hat ganz spezifische Vorgehensweisen. Wir haben Checklisten in der Vorbereitung für den Kunden, wie wir vorgehen, was wir tun werden, damit der Kunde sich vorbereiten kann. Wir haben ein Vorgehen, wie wir das Projekt, wir nennen das Onboarding-Prozess, wie wir das Projekt letztlich umsetzen und gleichzeitig User sozusagen mitnehmen dabei, also nicht der reines Training und dann mach selber, sondern mitnehmen auf dem Weg. Und letztlich haben wir auch einen sozusagen Nachgangs-Nachprojekts-Pflegeaspekt, wo wir sagen, die 3 Monate nach Inbetriebnahme, wobei die Inbetriebnahme bei uns in wenigen Tagen letztlich passiert, da stehen wir dem Kunden zur Verfügung, weil wir wissen, was wir uns dabei gedacht haben gemeinsam, warum wir bestimmte Konfigurationen vorgenommen haben, um dem Kunden dann letztlich bestmöglich bei möglichen Justierungen und so weiter zur Seite zu stehen.
Okay. Das heißt, eure Anpassungsprojekte, eure Instanzen, also Kundeninstanzen, dann sind sozusagen sehr, sehr schon standardisierte Projekte, standardisiertes Vorgehen schon. Das ist schon mit Checklisten, das ist schon sehr klar, was getan werden muss. Obwohl natürlich jeder Kunde unterschiedlich ist, ganz klar, aber die Prozesse sind schon sehr etabliert, sagen wir mal so.
Das stimmt absolut. Und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Wir machen ja hochsicheres Dokumentenmanagement und dort aber typischerweise in bestimmten Anwendungsfällen Klassiker, Vorstandsaufsichtsratskommunikation. Das ist, jedes Unternehmen hat da seine ganz feinen, leichten Spezifika, allerdings in Wahrheit funktioniert es überall gleich. Ist schon aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen mitunter so. Und daher können wir sehr, sehr gut die Projekte vordefinieren und unser Best Practice, also das, was wir schon in vielen Projekten erlebt haben, bei anderen Kunden wiederum zum Einsatz bringen. Das sind auch sehr dankbar dafür, weil wir zum Teil zum ersten Mal, und das ist vielleicht da, das macht es überhaupt speziell, zum ersten Mal bestimmte Prozesse beim Kunden digitalisieren. Die Erfahrung ist typischerweise nicht oft gegeben in der Hinsicht. Das heißt, der Kunde selber hat sich dazu womöglich noch gar nicht großartig Gedanken gemacht und ist daher extrem dankbar, auf ein Best-Practice-Vorgehen von uns sich verlassen zu können.
Das heißt, ihr, wie du schon gesagt hast, ihr nehmt die Erfahrung von anderen Projekten, von anderen Kunden mit rein, um bei dem Kunden dann den Prozess neu zu etablieren oder einfach
festzulegen. Genau, aber das ist jetzt kein Vertraulichkeitsbruch, da geht es eher darum, was haben wir schon erlebt, wie muss man Mitarbeiter vorinformieren, damit die sozusagen gewisse Scheu ablegen oder welche Prozessschritte funktionieren einfach besser, auch wenn man es sich vorher nicht vorstellen kann. Wir haben sehr oft die Situation, dass unser Projektbeteiligte oder Projektleiter sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Meine Aufsichtsräte beispielsweise sind nicht so technologieaffin, die werden sich schwer tun. Und wir wissen aber schon aus Erfahrung, dass das gar nicht so ist und dass die das sehr, sehr gut annehmen und können daher auch sozusagen beruhigend. Manchmal ist es wirklich auch neben dem Projektmanagement psychologische Betreuung, wenn sie so wollen, oder du so willst, dass das schon funktionieren wird.
Ja. Okay. Ich habe jetzt aus deiner Antwort herausgehört, dass es bei euch auch eine Vorprojektphase und eine Nachprojektphase gibt. Mhm. Vorprojektphase mit Identifikation, Kennenlernen, Angebot schreiben wahrscheinlich, dann Projekt durchführen und dann eben die Nachprojektphase mit der Betreuung, falls der Kunde noch Fragen hat.
Ja.
Also das ist ein Prozess, der, wie du auch sagst, bei jedem neuen Projekt gleich ist bei euch.
Das ist absolut so, okay. Wobei da das zum Teil würde ich das noch nicht einmal als Vorprojekt bezeichnen, das ist ja fast Akquise. Also das ist die Customer Journey. Wir haben unsere Customer Journey, haben einen Workshop gemacht dazu, erst jüngst wieder, um das noch zu verfeinern auf Basis unserer Erfahrung. Weil in der Vorprojektphase ist es, wenn man so nennen will, ist das eine Akquisephase, wo es unbedingt wichtig ist, zu wissen, was hinterher in der Projektphase passiert, um A, kein Overselling zu betreiben, um B, die Erwartungshaltung hundertprozentig sauber zu etablieren. Das ist ganz, ganz wichtig, um dann ein vernünftiges Projekt überhaupt machen zu können, dass man eben vorher nicht sozusagen allzu reißerisch irgendwelche Dinge versprochen hat, die man dann letztlich nicht halten kann. Daher ist das als tatsächlich vielleicht sogar als sinnvolle Vorprojektphase zu bezeichnen. Ja.
Und du hast auch gesprochen, dass ihr hier in Wien auch Entwicklung betreibt.
Ja.
Wie sieht da der Projektmanagement-Prozess aus? Ist das agil angelehnt? Ist es klassisches Wasserfall? Hast du da kannst du uns ein Gefühl dafür geben?
Also wir haben tatsächlich hier in Wien eine Entwicklungsabteilung, die an einer sehr innovativen Lösung arbeitet, um die Kunden in der Vorbereitung von beispielsweise jetzt auf den Use Case Aufsichtsratskommunikation, Vorstandskommunikation abzugestellt, in der Vorbereitungsphase die entsprechenden involvierten Personen zu unterstützen. Mit neuester Technologie, mit der Möglichkeit, und das ist ganz, ganz wesentlich, auf Basis einer sogenannten Process Engine, die aber, bei uns spielt Sicherheit die ultimative Rolle, 100%ig revisionssichere und von Datensicherheit sichere Prozesse letztlich ermöglicht, die wiederum aber konfigurierbar sind, und zwar mit BPMN 2.0. Das wiederum ermöglicht uns, und das ganze Thema ist natürlich agil, das heißt, wir rechnen mit zweiwöchigen Rhythmen, wo wir Neuigkeiten sozusagen ausliefern können. Und genau so arbeiten die Kollegen hier. Das heißt, deren Release-Plan ist immer sozusagen 2 Wochen Rhythmen. Das bringt uns eine enorme Flexibilität, weil die Schwierigkeit ist, in der Softwarebranche kannst du immer alles relativ schnell verändern. Wenn jemand ein neues Feature will, dann baust du es einfach ein. Wenn du das aber auf 31 Plattformen ausrollen musst, wenn das hochgradig sicher und wasserdicht sein soll gegen externe Angriffe, dann kannst du es nicht mehr so schnell machen. Daher ist es notwendig gewesen, und das machen die Kollegen hier, eine Process Engine zu bauen, die für sich gesehen eine abgesicherte Entität ist sozusagen, und man sozusagen nur Prozesse modellieren kann, die ich dort drinnen dann ablaufen lassen kann, und dort habe ich wieder die Möglichkeit, entsprechend in kurzen Rhythmen Release-Updates zur Verfügung zu stellen, und das macht es so spannend letztlich für unsere Kunden.
Und für dich als Geschäftsführer ist dieser 2-Wochen-Rhythmus für deine Planung her sinnvoll? Würdest du da was ändern wollen? Wie siehst du das?
Das ist eine interessante Frage. Ich gehe mit diesem 2-Wochen-Rhythmus typischerweise nicht hausieren, weil das für mich eine interne Geschichte ist. Denn man muss ja nicht immer alles tun, was man tun kann. Das heißt, wenn bestimmte Kunden gewohnt sind, in bestimmten Prozessen zu arbeiten, die sind manchmal langsamer, als wir technisch in der Lage wären zu gehen. Und daher macht es Sinn zu sagen, na, dem Kunden aber wiederum sozusagen, schalte ich diese Neuigkeiten aber nur einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr womöglich frei, oder ich ergänze Prozesse, weil das gar nicht notwendig ist oder das womöglich deren Organisation in der Sekunde überfordern würde. Das ist aber das Schöne ist, es ist viel wichtiger, technisch in der Lage zu sein, es dann zu tun, wenn es wichtig ist, aber man muss es nicht zwingend dann tatsächlich in der Sekunde tun.
Das heißt, es ist auch für dich, für deine Planbarkeit, also ist für dich, für die Planbarkeit der Vorhaben sinnvoll, diese Iterationen zu haben, um sicherzugehen, ja, ich kann damit rechnen, nach den nächsten 2 Wochen habe ich dann dieses Feature dabei.
Unbedingt.
Oder dieses Feature-Set.
Unbedingt. Unbedingt. Also das ist total, für uns ist das ein Riesenwert, sehr, sehr agil agieren zu können. Mhm. Im Einzelfall beurteilt man dann tatsächlich, wie man es einsetzt.
Ist klar. Ja. Wie wird bei euch im Unternehmen damit umgegangen, wenn eine Iteration, ein Sprint, wie auch immer man es nennt, mal fehlschlägt, ein Feature nicht fertig wird? Was passiert dann?
Also, spannende Frage, haben wir gerade vor kurzem intensiv diskutiert. Jetzt bin ich ja natürlich nicht der Entwicklungsleiter und auch nicht der Entwicklungsexperte, aber tatsächlich ist momentan gerade bei uns in Diskussion, ist ein Sprint, und der ist immer timeboxed, zwangsläufig eigentlich, und was halt fertig ist, ist fertig. Qualität spielt eine Riesenrolle. Bei uns ist Qualität also das Maß aller Dinge, und daher werden wir sozusagen lieber, sag's mal, ins Unreine und uns ins Allgemeingültige, wir liefern Qualität, und wenn es im nächsten Sprint nicht möglich ist, dann halt im übernächsten oder überübernächsten. Das hat eine Auswirkung auf die Roadmap insgesamt. Natürlich, wenn du Sprints von 2 Wochen hast, dann kann die Roadmap auch mal ganz schön dynamisch werden. Und da muss man auch aufpassen, sozusagen, wir machen dann eine Überlegung, wo wir sagen, die Roadmap ist eine Meta-Kommunikation, speziell bei uns für den Vertrieb auch ganz wichtig, wo aber gar nicht alles drinnen steht, was tatsächlich passieren wird, weil das wäre A, too much information, und B, wer weiß, ob nicht sozusagen man ganz bewusst, um Qualität sicherzustellen, dann ein paar Sprints sozusagen abtauscht oder verschiebt.
Okay, das heißt, um vielleicht jetzt mal ganz, ganz reißerisch zu formulieren, Qualität geht bei euch vor Termintreue. Dass man sagt, es muss die Qualität passen und damit verschiebe ich lieber das Release um 2 Wochen, bevor ich etwas ausliefere, was nicht passt.
Also nach meinem Dafürhalten 100%ig. Tatsächlich gibt es treffliche Argumente, mal zu sagen, aber Termintreue ist in dem Fall auch wichtig und nur es am Ende des Tages kann es nie zulasten der Qualität gehen. Und wenn die Qualität bedeutet, dass ich sage, ich habe, wenn man jetzt an MVPs zum Beispiel denkt, also das Feature ist zwar da, aber es tut noch nicht alles, was es tun soll. Na, das ist eine andere Geschichte. Das fällt für mich jetzt nicht so sehr unter Qualität. Wenn ich aber mit Qualität Sicherheitseinbußen verbinden würde, dann ist es undenkbar, sozusagen etwas zu releasen und ein Sicherheitsrisiko einzugehen.
Ein wichtiger Punkt, der immer wieder eventuell unterschätzt wird, ist die Kommunikation. Wie sieht bei euch die Kommunikation im Unternehmen und auch im Entwicklungsteam aus? Kannst du da uns einen guten Einblick geben?
Also das ist sicher kein Geheimnis. Zum einen, die Kommunikation ist alles. Das ist, man kann sich bemühen, so toll wie möglich zu arbeiten. Wenn man nicht in der Lage ist, zu kommunizieren, dann schafft man Problemfelder oder reißt Problemfelder auf. Wir bemühen uns sehr, vernünftig zu kommunizieren und zwar auch standardisiert oder planbar zu kommunizieren. Auch uns gelingt das nicht immer. Aber eben beispielsweise zweiwöchentlich, nicht zuletzt auch der Sprint-Logik folgend, zweiwöchentlich Iteration Review Meetings, wo ich auch dabei bin, wo jedes Entwicklungsdepartment vorstellt, was sie getan haben und wir das besprechen und so weiter. Das ist total wichtig. Und das ist der ganzen Company transparent. Also jeder in der Firma könnte dort teilnehmen, tun nicht alle, muss man sagen, aber jeder könnte teilnehmen. Ich finde das extrem wertvoll. Also hier ist einerseits Information, aber auch Transparenz relevant, weil das andere ist natürlich, dass ich informiere zwar regelmäßig, aber immer nur die Hälfte, dann ist das auch nicht ganz so günstig.
Und du sagst, es kann jeder teilnehmen. Weißt du, gibt es bei euch auch sowas wie Daily Stand-Ups, dass sich das Entwicklungsteam selbst jeden Tag zusammensetzt und bespricht? Ja, ja, das ist auch gibt's. Routine bei euch.
Das ist absolute Routine, macht jedes Department so oder jedes Entwicklungsteam, wir haben ja viele. Und in Österreich sitzt eben eines davon. Das machen die so und das machen wir aber auch so, lustigerweise. Also ohne, dass wir uns da abgesprochen hätten, weil ich glaube, dass das einfach sinnvoll ist. Jeder, der miteinander etwas gemeinsam erreichen, erzeugen muss, muss in kurzen Abständen ein gesamthaftes Bild dieses, nennen wir es jetzt mal, Projekts letztlich haben. Und da hilft es eben nichts, sich auf E-Mails oder sonst was zu verlassen. Da macht es einfach Sinn, wenn man geografisch die Möglichkeit hat, zusammen zu sein, zusammenzustehen und das im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzustehen und darüber zu reden. Ja.
Ein wichtiger Punkt natürlich bei jedem Projekt sind die Ziele, was soll rauskommen und dann abhängig davon, was gemacht wird. Wie sieht das bei euch aus? Wie brecht ihr die Ziele runter auf die Aufgaben, User Stories, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt? Hast du da einen Einblick?
User Stories sind im typischen Fall immer der Anfang von allem. Also ohne User Story gibt es bei uns überhaupt kein Projekt, weil da wird überhaupt entschieden. Also wenn ich jetzt sozusagen einen Feature Request hätte, dann heißt es, naja, Feature Request ist die eine Sache, jetzt möchte ich mal die User Story kennen, die schreibe ich selber, habe jetzt vor kurzem gerade wieder eine geschrieben. Dann wird die in einem Gremium besprochen, wo ich dann als sozusagen Einmelder auch gefordert bin, das vorzustellen und darzulegen, auch die kaufmännischen Auswirkungen darzulegen. Dann wird abgeschätzt, wie aufwendig ist es, das zu tun, wie passt das in eine entsprechende Roadmap oder Iteration. Und dann wird entschieden, machen wir sowas oder machen wir es nicht. Das läuft am sehr profunden Weg. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir natürlich ganz viel machen könnten und wie überall und immer, die Ressourcen sind immer begrenzt. Das heißt, man muss sich dann halt wirklich fokussieren und man muss ganz stark priorisieren. Das fällt oftmals schwer.
Das glaube ich, ja. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Es wird dann entschieden und bewertet, ob diese User Story, dieser Anwendungsfall entwickelt wird. Nach welchen Kriterien geht sie davor?
Das ist nur zum Teil, also wir haben Kollegen, die würden sich wünschen, dass das sozusagen vollautomatisch passiert, auf Basis von ganz klaren Parametern. Ich persönlich glaube, dass das mitunter nicht möglich ist und es ist dem Menschen eigen, dass er denken kann und daher sage ich, er sollte es auch tun. Ich glaube also, den Hausverstand anzuwenden ist nie falsch und macht immer Sinn. Wir müssen ja auch beurteilen, ist etwas zum Beispiel vielleicht kaufmännisch, jetzt wenn man es auf ein Einzelprojekt abstellt, zu rechtfertigen oder ist es eigentlich ein strategisch interessanter Aspekt, der sozusagen Umwegrentabilität ermöglicht. Jetzt kann man sich das natürlich von Haus aus immer schönreden, aber wenn es tatsächlich möglich wäre, das darzustellen, dann muss man das tun. Und ich stelle mir das schwierig vor, das hundertprozentig sauber standardisiert sozusagen abzuwickeln, um zu sagen, ich habe einen eindeutigen Score, der rauskommt, wenn ich ein bestimmtes Formular ausfülle. Als Hilfestellung gar nicht schlecht, aber in der letzten Entscheidung wahrscheinlich nicht geeignet.
Okay, wunderbar. Dann gibt es User Stories für eine Iteration und die werden dann runtergebrochen in Tasks, die dann von den Entwicklern umgesetzt werden. Das wird wahrscheinlich das Standardvorgehen auch bei euch sein. Wunderbar. Wie sieht es dann mit Tools und Werkzeugen aus, die dann während der Entwicklung, entweder bei der Planung schon oder halt dann bei der Entwicklung verwendet werden? Hast du da auch einen Einblick für uns?
Da habe ich weniger Einblick, aber es gibt Tools und die werden natürlich verwendet und ich weiß gar nicht hundertprozentig, in welchem Detailgrad welche Systeme bevorzugt werden. Es gibt eine australische Firma, die heißt Atlassian, die macht ganz tolle Sachen und ich weiß, dass die bei ganz vielen Entwicklern extrem beliebt sind, Confluence, Jira etc. Das heißt, diese Werkzeuge sind natürlich auch bei uns gern gesehen und gern eingesetzt. Das ist schon wichtig. Ich denke, das ist extrem wichtig. Wenn ich persönlich auf diese Tools schaue, dann bin ich immer überrascht, wie profan die eigentlich daherkommen. Also im Sinne von fokussieren sich ganz klar auf den wesentlichen Content. Ich finde sie überschaubar intuitiv mitunter. Also ich hätte jetzt da auch würde sofort die User Acceptance im Sinne von Usability ein bisschen challengen. Aber anscheinend sind die Personen, die damit umgehen müssen, die denken ein bisschen anders. Die sind vielleicht ein bisschen fokussierter auf den Inhalt und nicht ich, so wie ich, ein bisschen auch Form und spielt auch eine Rolle. Die kommen gut damit zu Rande. Ja.
Okay, dankeschön. Bleiben wir nochmal kurz beim Team und den Aufgaben. Das Team, das in Wien sitzt, da hast du den meisten Einblick natürlich, weil sie im gleichen Büro sitzen. Das Team ist wahrscheinlich auch immer, bleibt zusammen, das heißt, es wird nicht neu zusammengestellt. Das heißt, das Team geht von einer Aufgabe zur nächsten und entwickelt dieses Feature, dann das nächste Feature und so weiter. Gibt es da dann im Team bestimmte Rollen, die eine Person immer hat und da sozusagen der Experte drinnen ist? Weißt du da was drüber?
Jein. Tatsächlich ist es so, dass das Team steady ist. Das Team wird aber wachsen. Und je größer ein Team wird, desto eher wird es wahrscheinlich sozusagen aufgespalten und dann beginnt man noch stärker arbeitsteiliger zu arbeiten. Natürlich arbeiten die arbeitsteilig, aber jetzt ob das Team jetzt sozusagen immer alles gemeinsam macht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, glaube ich auch nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass wir hier eine richtige Abteilung entwickeln. Das heißt, wir sehen eine große Herausforderung zwischen Project Management, Project Ownership, zwischen Entwickler für bestimmte Aspekte, Quality Engineer, Quality Assurance, ganz ein wichtiges Thema. Und jetzt weiß jeder, dass wenn ich das alles in einer Person vereine, dann ist das nicht ideal zumindest. Ja. Es hat zwar, die Kommunikation ist extrem erleichtert, aber wenn man sozusagen nachhaltig, dauerhaft Entwicklung betreiben muss, ist das nicht ideal. Das birgt sofort das Problem der Kommunikation und der Information. Sobald ich diese Rollen aufdrösel sauber, müssen die ganz anders miteinander kommunizieren. Und das wird uns auch passieren. Also momentan ist das Team ja überschaubar, es sind jetzt 7 Leute hier. Aber wenn das 12 Leute werden, und das werden sie über kurz oder lang nur hier, weil ja die Hauptentwicklung in München passiert, dann wird da sicherlich, wenn da ein paar Herausforderungen draus entstehen für die Kollegen.
Ja, vielleicht aufsplitten in 2 Teams dann
genau,
und so weiter.
Genau.
Gut, jetzt haben wir den Prozess recht gut beleuchtet. Du hast von Quality Assurance gesprochen. Dazu noch eine kurze Frage. Habt ihr Software-Tester im Haus oder vergibt es noch extern?
Wir haben Software-Tester im Haus und tatsächlich gibt es aber auch hier die Diskussion, ob wir nicht einen Teil des Testings auslagern können. Natürlich automatisiertes Testen ist sowieso immer ein Thema, aber auch tatsächlich das Auslagern, da bin ich jetzt aber nicht ganz im Bilde, wie weit das gediehen ist, aber ich denke alleine der Fokus auf das, was man wirklich gut kann, würde für mich jetzt logisch erscheinen lassen, dass man sagt, wir machen das und Testing kann ich durchaus auslagern, weil im Endeffekt unsere Kunden sind auch externe, die damit arbeiten müssen und die zum Tester zu machen, wäre natürlich die falscheste Überlegung. Daher glaube ich schon, dass man Software-Testing über kurz oder lang sicher stärker auslagern wird.
Jetzt haben wir die positiven, die hellen Seiten des Projektmanagements beleuchtet. Jetzt gehen wir kurz mal auf die dunkle Seite. Du hast wahrscheinlich in deinem Berufsleben sicher auch Projekte geleitet oder hast du an Projekten teilgenommen, die jetzt nicht so positiv waren, sagen wir mal so, die eventuell vielleicht auch nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind. Kannst du da vielleicht identifizieren, woran das gelegen hat bei diesen Projekten?
Relativ leicht, ohne ins Detail zu gehen. Projekte sind, was wir jetzt gerade besprochen haben, das ist ein No-Brainer sozusagen. Menschen arbeiten zusammen, die wollen auch zusammenarbeiten, die haben sich bestimmte Aufgaben in Projekte zusammengefasst und daran arbeiten sie. Das ist professionell, so wird das gemacht. Dann gibt es aber auf Kundenseite oder auf strategische Projekte beispielsweise, wo Politik eine Riesenrolle spielt, wo nicht alle Projektteilnehmer automatisch das Projekt auch wollen, wo manche dabei sind und dagegen arbeiten. Also das sind typischerweise die großen Probleme für erfolgreiche Projekte, nämlich dass nicht alle das Projekt überhaupt wollen. Dann werden die Projekte mitunter verordnet, und aber gleichzeitig nicht unterstützt. Das heißt, man sagt, man macht es halt einfach mal und dann schauen wir schon, was passiert. Vielleicht geht es ja, dann haben wir was erreicht. Wenn es nicht funktioniert, nicht. Also meiner Meinung nach, und ich habe wirklich viele Projekte auch gemacht, die sehr, sehr umfangreich waren. Die gescheitert sind, sind die, die keine Top-Management-Commitment hatten, die einen schwachen Projektleiter gehabt haben, die nicht genug vernetzt auch war, die vielleicht auch nicht die Erfahrung hatte, um sozusagen zu verstehen, welche Kräfte da wirken in so einem Projekt, vielleicht auch nicht die notwendige Diplomatie an den Tag legen konnten. Das sind die Hauptursachen, warum Projekte failen, meiner Meinung nach. Der zweite Aspekt ist, dass es handwerklich unheimliche Fehler gibt mitunter. Und da spielt sicher Tool-Unterstützung eine Riesenrolle. Wenn ich da ein bisschen unterfahren bin, dann habe ich natürlich auch eine Sollbruchstelle automatisch.
Du hast einen spannenden Punkt angesprochen, indem du die Soft Skills meiner Ansicht nach als erstes genannt hast, und zwar das Vernetztsein, der Umgang mit Menschen, Kommunikation, dass das ein Hauptgrund für Scheitern der Projekte ist und erst danach das Wissen, das Handwerkszeug, Wissen ums Projektmanagement, Wissen um ein gutes Tool. Finde ich eine wichtige Aussage und glaube ich, kann ich auf viele Projekte, die ich auch mitgelebt habe und mitgeleitet habe, gut umlegen. Gehen wir zum Projektmanagement, von der Projektmanagement-Ebene eine Ebene weiter rauf, ins Portfolio-Management, in die Übersicht über alle Projekte. Das wahrscheinlich, was du eher in deinen Alltag integrieren kannst als Geschäftsführer. Wie behältst du Überblick über alle Projekte bei euch im Unternehmen?
Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Und ich mache es heute ein bisschen anders als in meiner letzten Aufgabe bei NetViewer beispielsweise, als ich dort im Vorstand war. Wir haben das dort noch viel radikaler ernst genommen, als ich es heute tue. Man muss aber sagen, dort hatte ich im Vorstand sehr, sehr viel mehr Departments unter mir und musste ganz anders agieren. Heute hier als Geschäftsführer der Brandup in Österreich habe ich ein kleineres Team, wesentlich kleineres, und wir können viel enger miteinander arbeiten. Daher kann ich bestimmte Informationswege anders regeln. Was ist in jedem Fall wichtig, wenn man Projekte angeht? Dann müssen die irgendwo ersichtlich sein. Das heißt, es muss eine Stelle geben, wo ich sage, ich weiß, an welchen Projekten wird denn überhaupt gearbeitet. Ich weiß, welches Team arbeitet daran. Ich weiß, welche Laufzeit dieses Projekt haben soll, ursprünglich mal geplant. Und ich weiß, welchen Status das Projekt hat. Und da arbeite ich sehr gerne mit dem Ampelprinzip. Dass ich sage, ich muss zum Teil nicht in jedem Projekt immer genau wissen, was der Status ist, aber ich muss wissen, sagt das Projektteam, wir sind eigentlich im grünen Bereich, wir sind sicher, dass wir es in Scope und in Time abwickeln können, dann ist es mitunter gut genug auf wöchentlicher Basis und dann in längeren Zeitabständen schaut man sich es genauer an.
Okay, das heißt, es gibt dann bei euch, wie du gemeint hast, wöchentliche Basis, das heißt, es gibt jede Woche oder alle zwei Wochen am Ende der Iteration ein Reporting des Projektteams, des Projektleiters an dich. Und du schaust dir dann alle zwei Wochen dann das Projektportfolio an. Ist es richtig so? Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also wir machen unser Monday-Morning-Meeting. Bei uns passiert das am Montagmorgen, wo wir zusammensitzen und jeder seine Aufgaben letztlich darstellt und auch entsprechende Sonderprojekte oder ganz normale Projekte darstellt. Was ist ein Sonderprojekt? Sonderprojekt ist etwas, wo wir sagen, das ist eine Zusatzaufgabe, die läuft unter Anführungszeichen nebenher, hat einen längeren Zeitlauf, da kümmert sich jemand drum. Und sonstige Projekte wie das Organisieren einer Veranstaltung zum Beispiel, hat da ganz klaren Zeitlauf.
Okay. Du hast jetzt gerade vorher bei deinem Überblick beim Projektportfolio, was du von jedem Projekt wissen möchtest, angesprochen, Time und Scope. Ist das Budget für dich da weniger eine Rolle oder gehört das dann genauso dazu?
Das gehört genauso dazu. Gehört für mich in den Scope fast rein, weil Kosten existieren immer. Es gibt natürlich auch Projekte, wo wir sagen, wir befassen uns mit einer Überarbeitung unserer Zielsegmente beispielsweise. Da brauche ich noch, habe ich keine externen Kosten, aber interne natürlich. Die wir aber nicht so in Verrechnung setzen oder sowas betrachten, das tun wir nicht. Budget ist nur dann für uns relevant, wenn es wirklich extern Kosten bedeutet.
Und welches Tool verwendest du für dieses Portfolio-Management? Gibt es ein Tool überhaupt?
Wir verwenden unsere eigene Lösung, und zwar wir haben eine Meeting-Management-Lösung. Das ist sozusagen, das entwickeln die Kollegen auch hier in Wien. Wir verwenden es, weil wir sozusagen Beta-User permanent sind gewissermaßen. Und da haben wir die Möglichkeit, eben das Sitzungsmanagement damit zu machen. Wir betrachten unser Monday-Morning-Meeting wie eine Vorstandssitzung, wo die Bereichschefs sozusagen ihre Berichte abliefern und in diesen Berichten, die wiederum Word-Dokumente sind, die eine gewisse Struktur haben, wo eben auch die Projekte aufgelistet sind mit den Ampeln, dort werden die dann letztlich eingespielt und so haben wir jeden Montag eine gesammelte Übersicht über alle Beiträge aller Bereichsleiter.
Du als Geschäftsführer der Brainloop Österreich hast ja noch eine Mutterfirma, die Brainloop AG, und mich würde jetzt interessieren, wie das Reporting gegenüber der AG für dich aussieht und wie viel Aufwand das generiert bei dir.
Gott sei Dank relativ wenig Aufwand. Warum? Zeitaufwand ist es natürlich. Ich bin also in zwei wöchentlich stattfindenden Gremien drinnen und einem, das einmal im Quartal stattfindet. Aber alle Informationen, die ich dort benötige, generiere ich relativ automatisch. Das ist zum einen der Forecast, der bei uns quartalsweise abgegeben wird. Und den ziehe ich automatisch aus dem CM-System. Das heißt, wir arbeiten ganz brav und sehr, sehr akribisch im CM-System, haben das Forecasting dort drinnen, habe einen Report, da drücke ich drauf und im sogenannten SMT-Meeting, also Marketing-Team-Meeting, am Montag um 11 Uhr, kann ich also diese Zahlen A präsentieren und B natürlich kommentieren. Genauso ist das ein Gremium, wo man dann bestimmte sozusagen Sonderprojekte, die wir verfolgen, oder bestimmte Dinge, wo man Headquarter-Unterstützung benötigt, zur Sprache bringt. Am Nachmittag des Montags gibt es dann das EMT-Meeting, das Executive Management Team-Meeting, wo es dann sozusagen nicht mehr um Zahlen oder dergleichen geht, sondern um strategische Dinge, die für uns relevant sind, wo wir eben hören, bestimmte Initiativen von der HR-Abteilung, von Entwicklungsstand bestimmter neuer Produktentwicklungen etc., um alle Manager im Unternehmen von Legal bis HR, Vertrieb und Marketing darüber zu informieren, was jetzt eben gerade läuft. Auch hat er gewisse Eskalationsplattformen, das heißt, wenn ich etwas benötige, wo die ganze Company aware sein muss, dann mache ich das dort. Und dann eben einmal im Quartal das sogenannte International Management Team Meeting, wo alle ja, First- und Second-Liner eigentlich aus der Company zusammenkommen, aber dort eher strategische Themen in Workshops erarbeiten, die dann gegebenenfalls operativ werden.
Du hast jetzt gerade andere Abteilungen einer Firma, einer größeren Firma angesprochen und da würde ich gerne kurz einhaken und zwar Human Resources, Legal, Marketing, Sales, Entwicklungsabteilung. Mich würde interessieren, wie du das siehst. Glaubst du, dass man den agilen Ansatz, dieses Iterative, auch in anderen Abteilungen unterbringen kann, ob das Sinn macht? Hast du da eine Idee dazu?
Eine Idee habe ich jetzt vielleicht weniger, aber Meinung habe ich immer.
Perfekt, dann machen wir die Meinung.
Ich könnte jetzt für nicht für jede Abteilung eine Idee entwickeln, wie das anwendbar ist. Ich glaube aber, dass das denkmöglich ist. Möglicherweise macht es aber wirklich nicht in jedem Bereich Sinn. Jetzt stelle ich mir die Frage, ja, eigentlich kann ich es wirklich nicht hundertprozentig beurteilen. Es ist ein gültiger Ansatz, den es sich anzusehen wert ist, aber ich möchte, das hat auch viel mit den Personen zu tun und wie diese Personen ihre Teams und wie groß die auch letztlich sind, führen, ob das tatsächlich ein tauglicher Ansatz ist. Würde ich jetzt nicht einmal jemanden verordnen. Was ich jetzt machen würde, um diese Frage wirklich zu beantworten, ich würde tatsächlich ein kurz Brainstorming mit fachbereichsübergreifend mit ein paar Kollegen machen und das einmal durchdiskutieren, dann könnte man sich vorstellen, weil der Vorteil wäre natürlich, dass man dann auch technisch oder toolmäßig dann solche Vorgehen auch unterstützen muss. Und wenn das mehrere Abteilungen betrifft, dann wäre das sicherlich ein interessanter Ansatz. Ja.
Eine letzte Frage zum Projektmanagement. Wo sind deiner Ansicht nach Schwachstellen im Projektmanagement-Prozess, wo du glaubst, dass man das besser machen kann, entweder jetzt unternehmensspezifisch oder eventuell sogar allgemein im Prozess?
Also mein stehender Satz ist ja immer, das geht besser. Und das ist auch so, es geht immer besser. Das heißt, wir machen alles, was wir tun, wir bemühen uns, gut zu sein, aber wir müssen ständig danach streben, Dinge zu verbessern. Weil es möglich ist und weil es sinnvoll ist. Daher kann ich uns nicht ausnehmen. Das heißt, wir machen auch bestimmte Dinge sicher nicht ideal. Aber Verbesserungspotenzial gibt es immer dort, wenn es um Kommunikation geht. Ich denke, das ist erstaunlicherweise so banal, wie aber richtig. Kommunikation heißt unheimlich viel Arbeit, es ist anstrengend. Und wenn ich ein bisschen müde bin und mir die Zeit nicht nehme oder die Energie nicht aufbringe, dann richte ich schon Schaden an. Weil ich, das Erstaunliche ist, Sender, Empfänger, selbst wenn alles, was ich jetzt hier sage, mag von 3 Leuten völlig anders verstanden werden. Das ist so. Ich kann gar nicht so präzise kommunizieren, als dass ich sicher sein könnte oder nicht sicher sein könnte, dass es Unterschiede in der Wahrnehmung geben könnte. Das ist so. Daher extreme Anstrengung und Fokus auf Kommunikation. Das andere ist, das ist so wie in der Schule, die Schüler, die immer Einser gehabt haben, die wissen halt schon ein bisschen mehr. Ja, jetzt kann man sagen, das ist ja alles nicht wichtig, man braucht nicht gut sein in der Schule, im Leben muss gut sein. Aber die Leute wissen mehr als andere, die immer einen Vierer oder einen Fünfer geschrieben haben. Das ist so. Das Gleiche gilt, wenn ich ein bisschen mehr Disziplin an den Tag lege und Tools beispielsweise sauber einsetze, kontinuierlich pflege, wie Buchhaltungsprinzip, Vollständigkeit, Wahrheit, Kontinuität, dann erreiche ich automatisch mehr Qualität. Also das strukturierte Bearbeiten von Dingen hat einen Riesenvorteil. Und das erfordert Disziplin. Auch Disziplin erfordert sehr viel Anstrengung und auch das ist etwas, was oftmals auf der Strecke bleibt. Da kann man auch besser werden.
Wunderbare Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank, Helmut. Und das war es auch schon wieder. Ich möchte jetzt mich nochmal bei dir bedanken für deine Zeit und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal beim Bier wieder.
Ganz sicher. Vielen Dank, Franz.
Servus.